Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stromberg, herzlich willkommen. Unabhängig werden und Schlüsselindustrien in Europa aufbauen bzw. stärken. Das sind die großen Ziele und der Grund, warum gerade an verschiedenen Standorten in Deutschland und auch weiter gefasst in Europa große Fabriken gebaut werden. Zum Zeichen ihrer Größe und Bedeutung wird auch gerne der Zusatz Giga verwandt. Heute war Spatenstich für die Northvolt Giga Factory in Heide in Schleswig-Holstein. Darauf schauen wir gleich. Außerdem, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, Boeing-Chef Dave Calhoun tritt zurück, das ordnen wir ein. Und ist die Vier-Tage-Woche eine tragfähige Idee? Auf 110 Hektar will das schwedische Unternehmen Northvolt bis zu 1 Million Batterien im Jahr für Elektroautos produzieren. Gefördert wird das Werk von Bund und Land mit 900 Millionen Euro. Für die europäische Industrie ein wichtiger Schritt, der Standort auch mit Bedacht gewählt, denn an der Küste ist viel Wind, dessen Kraft für die Produktion genutzt wird. Für die bislang strukturschwache Region bedeutet es, dass ein großer Wandel ansteht, infrastrukturell, sozial und auch wirtschaftlich. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar war heute beim Baustart dabei.
Sie wollen gute Nachbarn sein. Das betonen die Verantwortlichen von Northvolt seit mehr als 3 Jahren immer wieder bei Veranstaltungen in der Region. Der Pragmatismus der Menschen vor Ort und die sehr gute Vorarbeit der örtlichen Wirtschaftsförderung seien es gewesen, was ihn von Heide als einzigartigem Standort überzeugt habe, sagte Gesamtgeschäftsführer von Northvolt Peter Karlsson. Er betonte, dass jetzt Fachkräfte in der Region gebraucht würden, Fachkräfte für Berufe, die es zum Teil noch gar nicht gäbe. Die Ansiedlung sei auch eine Einladung an die gut ausgebildeten jungen Menschen, die mangels Perspektive die Region Dithmarschen verlassen mussten.
One thing I would just utilize this moment.
Für eines möchte ich die Gelegenheit nutzen. Alle Schleswig-Holsteiner, die hier aufgewachsen sind und vielleicht eine Karriere woanders in Deutschland oder in Europa gesucht haben, jetzt ist die Zeit, über einen Umzug nach Schleswig-Holstein nachzudenken. Denn hier könnt ihr Lebensqualität und einen Beruf in der Hightech-Branche miteinander kombinieren.
At moving back to Schleswig-Holstein, because you know here you can really combine quality of life with high-tech manufacturing careers.
Bundeskanzler Scholz blickte zunächst in die Vergangenheit. Die Industrie habe sich schon immer da angesiedelt, wo es günstige Energie gegeben habe. Das seien früher das Saarland und das Rheinland mit ihrer Kohle gewesen. Heute seien erneuerbare Energien wichtiger geworden. An der Westküste Schleswig-Holsteins habe man schon früh Windenergie zum Rohstoff gemacht. Das sei heute ein Standortvorteil, so Scholz.
Windig und sonnig ist an vielen Orten in Deutschland. Biogas und Geothermie lassen sich in ganz unterschiedlichen Gegenden nutzen. Noch werden diese Standortvorteile nicht überall in Deutschland schon so gut genutzt wie hier. Natürlich weht hier immer eine frische Brise. Aber es war keine Fügung, sondern eine klare Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger, der Landesregierung hier in Schleswig-Holstein, der Gemeinden unter anderem hier im Kreis Dithmarschen, konsequent auf die Windenergie zu setzen, seit vielen, vielen Jahren schon.
Rund 3 Jahre Planung sind in die Ansiedlung Northvolts geflossen, bevor Anfang des Jahres die Genehmigungen für den Bau vorlagen. Dirk Burmeister von der Entwicklungsagentur Region Heide gilt als einer der Väter der Ansiedlung von Northvolt vor den Toren der Dithmarscher Kreisstadt. Für ihn ist klar, dass der offizielle Baustart heute nur ein Zwischenschritt ist, denn die eigentliche Arbeit beginne erst jetzt.
Infrastrukturmaßnahmen, riesengroß, Bahnbeschleunigung, das sind die großen Themen. Wohnbauflächen, sonstige andere Infrastruktur. Wir ziehen ja quer durch die Stadt neue Infrastrukturen. Ob das die Wassergeschichte ist, das sind natürlich alles Infrastrukturmaßnahmen, die sind noch nicht vorhanden. Aber ich weiß, dass im Hintergrund wirklich auf Hochtouren gearbeitet wird.
So sieht es auch Thomas Bultier von der IHK. Land und Bund müssten jetzt stark in die Infrastruktur investieren. Vor allem Straßen- und Schienenanbindung seien für ein Werk dieser Größe unzureichend. Aber auch der Wohnungsbau müsse gestärkt werden.
Dass jetzt alles das möglich gemacht wird, um eben diesen Prozess drumherum zu unterstützen. Also es kann nicht sein, dass man 900 Millionen Euro in eine Fabrik an Förderung hineingibt und das Umfeld dann ja, dem Spiel überlässt und sagt, naja, dann gucken wir mal, was da wird. Das darf nicht sein.
Northvolt CEO Peter Karlsson rät dringend dazu, die Infrastruktur um das Werk nicht außer Acht zu lassen. Das habe sein Unternehmen beim Bau des ersten Werks in Skellefteå in Nordschweden gelernt. Wenn wir heute hier mit dem Bau beginnen, dann muss die Planung für alles um uns herum gleichzeitig passieren. Sonst schaffen wir es nicht, ein effektives Ökosystem um die Fabrik herum zu errichten und sie so zum Erfolg zu bringen. Northvolt investiert rund 4,5 Milliarden Euro in das neue Werk. 3.000 Arbeitsplätze sollen direkt in der Fabrik entstehen. Hier vor Ort geht man davon aus, dass in Zulieferbetrieben rund 10.000 weitere Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Für weitere Industrieansiedlungen seien mehr als 500 Hektar Gewerbeflächen nötig, hieß es heute. Die Region Dithmarschen wird sich in den kommenden Jahren sehr verändern. Das steht heute schon fest.
Unser Landeskorrespondent in Schleswig-Holstein, Jörn Schaar, vom Baustart des Northvolt-Werks in Heide. Zwei Flugzeugabstürze mit der Boeing 737 MAX mit insgesamt 346 Toten hatte das Vertrauen in den Flugzeugbauer Boeing 2019 massiv beschädigt. Auf der ganzen Welt erließen Behörden Flugverbote. Erst nach technischen Verbesserungen wurde das Modell dann nach mehr als 20 Monaten schrittweise wieder für den Flugverkehr freigegeben. Konzernchef Dave Calhoun kam erst danach ins Amt, Anfang 2020, und sollte Boeing eigentlich aus der Krise holen. Aber dann wieder ein Vorfall zu Beginn des Jahres, als bei einem Flug der Alaska Airline ein türgroßer Teil des Rumpfs herausflog und glückliche Umstände dazu führten, dass die mehr als 170 Insassen der Maschine ja mit einem Schrecken davon kamen. Jetzt hat Calhoun angekündigt, zum Ende des Jahres seinen Posten zu räumen. Und das ordnen wir ein mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt. Hallo, Herr Großbongardt.
Guten Tag.
Neben Calhoun treten auch Verwaltungsratschef Larry Kellner und der Chef der Verkehrsflugzeugsparte Stan Deal ab. Wie überraschend kommt das für Sie?
Das kommt jetzt überhaupt nicht mehr überraschend, denn vorige Woche haben die Chefs großer amerikanischer Fluggesellschaften ein Treffen mit dem Verwaltungsrat verlangt und dabei auch verlangt, dass David Calhoun als CEO daran nicht teilnimmt. Einen größeren Misstrauensbeweis kann man sich kaum vorstellen.
Es braucht ja eine ganz grundsätzliche Erneuerung von Boeing. Also Boeing ist schon so lange in der Krise, gerade das Qualitätsmanagement auch angesprochen. Die mangelnde Kontrolle steht schwer in der Kritik, weil sie eben verantwortlich ist für die Abstürze oder verantwortlich gemacht wird für die Abstürze und Zwischenfälle. Was muss denn alles geändert werden?
Nun, Boeing muss sich wirklich refokussieren auf das Bauen von Flugzeugen und nicht so sehr auf das, was in der Vergangenheit im Vordergrund stand, nämlich Profit zu machen und auszuschütten. Man muss sich einfach vorstellen, Boeing hat in den vergangenen 10 Jahren 59 Milliarden Dollar ausgeschüttet an Aktionäre, entweder in Dividenden oder sehr, sehr viel auch durch Aktienrückkäufe. Und das ist natürlich Geld, das steht nicht für Forschung und Entwicklung zur Verfügung. Und das musste natürlich auch in der Produktion erwirtschaftet werden. Und deshalb hat man an vielen Stellen gespart, unter anderem in der Qualitätskontrolle.
Und ist es viel Vertrauen verloren gegangen? Kann der Wechsel an der Führungsspitze jetzt die Wende bringen?
Der Wechsel an der Führungsspitze ist Voraussetzung für eine Wende, denn man darf nicht vergessen, David Calhoun war, bevor er CEO wurde, war er Mitglied des Verwaltungsrates. Das heißt, er steht auch damit in der Verantwortung für viele, viele Entscheidungen, die vorher getroffen sind und die letzten Endes dazu geführt haben, dass Boeing in dieser Verfassung ist, wie es das Unternehmen heute ist.
Sehen Sie denn, wer nachfolgen könnte?
Das ist schwer zu sagen. Kann man im Augenblick überhaupt nicht absehen. Dass Stephanie Pope, die frühere Chefin von Global Services, also der Instandhaltungssparte, der Service-Sparte von Boeing, Nachfolgerin von Stan Deal als Chefin der Verkehrsflugzeugsparte werden würde, das ist nicht überraschend. Die wurde schon vorher für einen solchen Posten gehandelt.
Wie sehen Sie denn die Rolle der Kapitalseite? Sie haben vorhin schon angesprochen, die Aktienausschüttungen standen im Vordergrund und nicht mehr so sehr die Forschung und Entwicklung. Und die Kapitalseite war ja auch diejenige, die diese beschriebene Unternehmenskultur gefördert und befördert hat.
Ja, natürlich haben großen Anleger, die Hedgefonds, die Pensionsfonds damit gut gelebt. Über all die Jahre 59 Milliarden Ausschüttung, das ist schon was in die Taschen ging. Aber was sie vergessen haben dabei, ist natürlich, dass Flugzeugbau ein ganz langfristiges Geschäft ist. Und man sieht es daran, dass beispielsweise Airbus die ganzen Jahre mehr für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat, gemessen am Umsatz, als Boeing. Und auch das führt dazu, dass Airbus heute in einigen Bereichen die Nase deutlich vorn hat.
Und angesprochen darauf, wie viel hängt denn Boeing der Konkurrenz, also die Konkurrenz ist ja das im Grunde nur Airbus, hinterher?
Bei dem Brot- und Butterprodukten 737 und A320neo, die ja beide direkte Konkurrenten sind, ist der Auftragsbestand bei Airbus ungefähr doppelt so groß wie bei Boeing. Knapp 5.000 Flugzeuge bei Boeing, über 9.000 bei Airbus.
Ist das jetzt eigentlich mittelfristig oder langfristig aufholbar oder was sehen Sie da für einen Zeithorizont?
Ich denke, dass sich zunächst mal die Qualitätsprobleme sicherlich innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre in den Griff bekommen lassen werden. Da geht es ja wirklich darum, um die Stimmung im Unternehmen, um die Identifikation der Mitarbeiter mit den mit dem Unternehmen, mit ihrer Arbeit und natürlich vielen organisatorischen Dingen. Das andere ist der technologische Vorsprung von Airbus. Das wird sich entscheiden bis Mitte der 2030er Jahre, wenn nämlich die neue Generation von Verkehrsflugzeugen, der Nachfolger für die A320 und dann sicherlich auch für die 737 starten, dann muss Boeing seine Hausaufgaben gemacht haben und wieder etwas anbieten können, was wirklich auf Augenhöhe mitfliegt.
Heinrich Großbongardt, Luftfahrtexperte, zum angekündigten Rücktritt von Boeing-Konzernchef Dave Calhoun und dem Ausblick. Ganz herzlichen Dank. Wir bleiben einen Moment bei der Luftfahrt bzw. im Verkehrssektor. Die vergangenen Wochen waren für Flug- und Fahrgäste der Lufthansa, der Deutschen Bahn und des ÖPNV eher nicht ganz einfach mit den vielen Streiks. Gelöst sind die Konflikte bisher noch nicht, aber bei der Lufthansa hat die Schlichtung begonnen und in der Zeit ist Friedenspflicht. Und bei der Bahn werden die Verhandlungen fortgesetzt. So, für die Ostertage ist Ruhe angesagt, Mischa Erhardt berichtet.
Kurz vor Ostern hat sich die Streiklage ein wenig beruhigt, zumindest oberflächlich. Denn einige der Hauptkontrahenten sitzen mittlerweile wieder am Verhandlungstisch oder befinden sich in der Schlichtung. So das Lufthansa-Management und die Gewerkschaft Verdi für die rund 25.000 Beschäftigten des Lufthansa-Bodenpersonals. Hier hatte der Konzern zuletzt 10% Lohnerhöhung bei einer vergleichsweise langen Laufzeit des Tarifvertrages geboten. Verdi forderte bislang dagegen 12,5% mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr.
Die Beschäftigten merken seit der Corona-Krise, dass die Lufthansa einseitig ihre Lufthansa-Familie aufgekündigt hat, indem sie Personal entlassen hat, indem sie Krisenbeiträge von den Beschäftigten genommen hat und jetzt nicht mehr bereit ist, diese zurückzuzahlen, jetzt, wo die Lufthansa wieder Rekordgewinne schreibt.
So wäre die Verhandlungsführer Marvin Reschinski im Verlauf der Auseinandersetzung, bei der durch Warnstreiks bereits hunderte Lufthansa-Flüge ausgefallen sind. Die Schlichtung hat heute in Frankfurt begonnen und soll vor Ostern, noch an diesem Gründonnerstag, enden. Bis dahin wird es keine Streiks geben. Parallel läuft bis Donnerstag die Verdi-Urabstimmung über unbefristete Streiks der Bodenbeschäftigten, was den Einigungsdruck erhöht.
Das Entscheidende ist, dass eine Urabstimmung sozusagen die finale Drohung der Gewerkschaft ist,
sagt Tarifexperte Hagen Lesch vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW.
Und insofern ist das in der Tat auch taktisch ein Instrument, um noch einmal den Verhandlungsdruck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen.
Was nach Donnerstag kommt, ist trotz Schlichtung aber bis dato ungewiss. Die Lufthansa verhandelt zugleich auch noch mit anderen Beschäftigtengruppen im Konzern, unter anderem mit den Kabinenbeschäftigten. Ungelöst ist auch der Tarifstreit zwischen Flughafenbetreibern und Verdi für das Sicherheitspersonal an Flughäfen. Hier fordert die Gewerkschaft eine Schlichtung. Verhandlungen finden in diesen Tagen auch statt bei der Deutschen Bahn im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL. Zwar sprechen beide Seiten von Fortschritten und halten eine baldige Lösung für greifbar, doch diese Zuversicht hatte es auch in der Vergangenheit gegeben, bevor beide Seiten dann wieder zerstritten auseinandergingen und Streiks im Bahnverkehr folgten.
Nur Insider wissen, wie der Stand der Verhandlungen ist, aber ich glaube, die Konflikte schwelen jetzt schon sehr, sehr lange. Insofern gehe ich mal davon aus, dass auch irgendwann die Gewerkschaften ihr Konfliktpotenzial als ausgereizt betrachten.
So der Tarifexperte des IW Hagen Lesch. Doch sicher ist nicht, ob die GDL das auch so sieht. Auch laufen noch einige Tarifkonflikte in den Regionen im öffentlichen Personennahverkehr, die zu Streiks führen können, wie am vergangenen Wochenende beispielsweise in einigen Regionen und Städten Sachsen-Anhalts. Momentan ist es aber insgesamt ruhiger geworden als in den streikreichen vergangenen Wochen. Zumindest einige der Konflikte könnten aber jederzeit wieder aufflammen.
Die Tarifkonflikte schwelen, aber jetzt ist erst einmal Osterruhe bei den Tarifkonflikten Lufthansa und Deutsche Bahn, Michael Erhardt berichtete. In vielen Branchen fehlt Personal, Menschen mit Expertise und einer guten Ausbildung. Es ist inzwischen an vielen Stellen wirklich spürbar. In der medizinischen Versorgung, in der Pflege zum Beispiel, im ÖPNV, in der Industrie. Es gibt eine lange Liste, die hier aufgezählt werden könnte. Aber was ist jetzt die beste Antwort darauf? Arbeitszeit verkürzen bei gleichem Lohn? Dann sind die wenigen ja noch weniger im Einsatz. Oder umgekehrt betrachtet, schont das die vorhandenen Kräfte und motiviert potenzielles neues Personal. Es gibt da zwei unterschiedliche Perspektiven darauf. Die Partei Die Linke hat heute ein Papier vorgelegt, in 4 Schritten zur 4-Tage-Woche. Janis Kuhn hat es sich angeschaut.
2 verkürzte Arbeitswochen nacheinander wegen der Osterfeiertage. Die Linke nutzt die Gunst des Kalenders und fragt, was, wenn das immer so wäre? Denn immerhin zeigten Krankenkassenumfragen, dass viele Vollzeitbeschäftigte erschöpft seien.
Immer mehr Menschen macht der Stress auf der Arbeit krank. Deutschland arbeitet sich kaputt.
So skizziert Linken-Bundesgeschäftsführer Atish Gürpinar die Situation. Die Linke fordert die 4-Tage-Woche bereits seit längerem und sieht die Bevölkerung hinter sich.
Mehr als 70% der Menschen in Deutschland befürworten die 4-Tage-Woche. Aber sie haben Angst eben vor Lohneinbüßen und deswegen brauchen wir eine Arbeitszeitverkürzung, aber nur bei vollem Lohnausgleich.
Die Linke stellt 4 konkrete Forderungen. Eine Anti-Stress-Verordnung im Arbeitsrecht, einen individuellen Rechtsanspruch für Beschäftigte, ihre Arbeitszeit ändern zu können. Der öffentliche Dienst soll die 4-Tage-Woche einführen, um am Arbeitsmarkt Standards zu setzen. Und der Staat soll Lohnzuschüsse für kleinere Betriebe zahlen, wenn sie auf die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich umsteigen.
Ein Beispiel ist das Modellprojekt in Spanien. Dort fördert die Regierung Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten beim Erproben der 4-Tage-Woche.
Forderungen nach einer 4-Tage-Woche erheben hierzulande auch die Gewerkschaften, unter anderem im aktuellen Arbeitskampf der Stahlarbeiter. Doch wäre eine flächendeckende Einführung gesamtwirtschaftlich sinnvoll? Für einzelne Firmen könnten verringerte Regelarbeitszeiten eine Option sein, sagt Oliver Stettes vom Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. Für eine Volkswirtschaft als Ganzes nicht.
Sie würde bedeuten, dass wir den Verlust an Arbeitsstunden, den wir sowieso erleben werden aufgrund des demografischen Wandels, den noch vergrößern würden. Und das hätte die Folge, dass wir am Ende des Tages ärmer wären.
Im Zentrum der Diskussion steht dabei die Frage nach der Produktivität. Denn die müsste enorm steigen, um den Verlust eines Arbeitstages aufzufangen. Stettes rechnet vor.
Wir haben im vergangenen Jahrzehnt ungefähr einen jahresdurchschnittlichen Produktivitätszuwachs gehabt, der weniger als 1% war. Das bedeutet schlicht und ergreifend, dass hier eigentlich nicht die Produktivitätsreserven da sind, um eine flächendeckende 4-Tage-Woche zu refinanzieren.
Carsten Meyer von der Unternehmensberatung Intrapreneur beantwortet die Frage nach der Produktivität allerdings anders.
Wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo eben nicht mehr jede Stunde gleich die gleiche Produktivität ist und diese Formel immer aufgeht. Das heißt, man kann schon in vielen, vielen Kontexten darüber nachdenken, ob durch eine bessere Zusammenarbeit, bessere Teamarbeit, eine bessere Integration von Digitalisierung, aber auch eine Reduktion von Dingen, die man macht, aber die am Ende gar nicht zur Wertschöpfung beitragen, man am Ende auch bessere Ergebnisse entwickeln kann.
Intrapreneur koordiniert gerade einen Feldversuch. Seit Februar probieren etwa 50 deutsche Firmen die 4-Tage-Woche für 6 Monate aus. Von Handwerksbetrieben über Kita-Ketten bis zu Industrieunternehmen.
Das heißt, auch in unserem Test sind Unternehmen dabei, die arbeiten zum Beispiel 4,5 Tage oder die arbeiten ein paar Wochen sehr intensiv und dann ein paar Wochen weniger intensiv und versuchen da unterschiedliche Modelle zu finden. Das heißt, es gibt hier eine Entwicklung zu neuen flexiblen Kontexten im Kontext von Zeit.
Der Feldversuch soll wissenschaftlich belastbare Ergebnisse liefern. Zur Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch zur Produktivitätsentwicklung.
Ist die 4-Tage-Woche eine tragfähige Idee? Dem ist mein Kollege Johannes Kuhn nachgegangen. Die Partei Die Linke hat dazu heute ein Konzept präsentiert. Die EU-Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Apple, die Google-Mutter Alphabet sowie Facebooks Mutterkonzern Meta. Es soll geprüft werden, ob die Konzerne gegen EU-Regeln verstoßen haben, wie die Behörde heute mitteilte. Dazu die Einzelheiten von Peter Kapern.
Drei Schwergewichte der Digitalwirtschaft nimmt die EU-Kommission gleichzeitig ins Visier. Allen dreien wird vorgeworfen, sich an die Verpflichtungen des Digital Market Acts nicht zu halten. Dieses Gesetz, das Anfang März in Kraft getreten ist, definiert sogenannte Gatekeeper, Torwächter also, die durch ihre schiere Größe die Macht haben, festzulegen, zu welchen Bedingungen private User und andere Unternehmen Zugang zu den digitalen Märkten haben. Dem Google-Konzern Alphabet wird vorgeworfen, eigene Produkte bei der Google-Suche zu bevorzugen. Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, wird vorgeworfen, User auf unzulässige Weise zur Freigabe ihrer persönlichen Daten zu zwingen. Und bei Apple lautet der Vorwurf, dass bestimmte Apps von den Telefonen des Konzerns nicht gelöscht werden können. Der Digital Markets Act soll für faire Wettbewerbsbedingungen auf den digitalen Märkten und für Wahlmöglichkeiten der Verbraucher sorgen. Die jetzt eingeleiteten, vertieften Untersuchungen der Kommission können bis zu einem Jahr dauern. Am Ende könnte die Kommission Geldstrafen im Umfang von bis zu 10% des weltweiten Umsatzes der Konzerne verhängen.
Aus Brüssel war das Peter Kapern und von Brüssel geht's jetzt nach Frankfurt in den Börsensaal zu unserer Reporterin Claudia Werle. Frau Werle, heute der Baustart für die Batteriefabrik Northvolt in Schleswig-Holstein. Wie kommt der denn an der Börse an?
Im Grunde genommen wird das schon sehr positiv bewertet. Es geht ja eigentlich darum, Industrien zu halten und zwar klassische Industriebereiche in grüne Industrien umzuwandeln. Das versucht man momentan beispielsweise im Stahlbereich. Und es geht aber auch darum, neue Industrien anzusiedeln. Und da spielen die Batterien eine Schlüsselstellung. Die werden nicht nur für E-Autos gebraucht. Die zunehmende Digitalisierung bringt es ja mit sich, dass immer mehr Strom verbraucht wird. Nun ist das Stromerzeugen das eine, Strom zu speichern ist das andere. Und da kommen jetzt die Batterien mit ins Spiel. Und es geht auch ums Recyceln und ums Wiederverwerten von gebrauchten Batterien. Was man auch nicht vergessen darf, die Batterieherstellung ist momentan in der Hand oder fest in chinesischer Hand. Und man will einfach unabhängiger werden von asiatischen Herstellern. Und von daher sind solche Ansiedlungen also wirklich auch in einem größeren Zusammenhang zu sehen.
Das zweite große Thema heute, der Rücktritt von Boeing-Konzernchef Dave Calhoun. Wir haben eben gehört, der Schritt war nötig. Wie reagiert denn die Aktie?
Die Boeing-Papiere am Nachmittag 0,5% im Plus. Boeing ist ja zuletzt immer wieder mit Negativschlagzeilen aufgefallen, wenn Rumpfteile während des Fluges herausfallen, wenn Flugzeuge wegen Mängeln am Boden bleiben müssen, wenn ein Konzern tiefrote Zahlen schreibt, nicht nur ein Jahr, sondern mehrere Jahre, dann ist das wirklich wenig verwunderlich, wenn Rufe nach einem Neuanfang immer lauter werden.
Jetzt schauen wir mal auf den Gesamtmarkt. Wie sieht's denn da heute aus? Was macht der DAX?
Der steigt. Er erklimmt immer neue Rekorde, ist am Nachmittag bis auf 18.285 Punkte gestiegen, so hoch wie noch nie. Viele gehen ja davon aus, dass die Zinsen bald gesenkt werden. Aber wenn ich mal Händler frage, viele sagen, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis es zu einer Korrektur kommen wird. Und eine solche Korrektur kann auch schon mal deutlich ausfallen. In dieser Woche stehen noch eine ganze Reihe von Konjunkturdaten an. Die Zahlen kommen nicht nur hier aus Deutschland, sondern auch aus Europa und aus Übersee. Auch Unternehmen lassen sich in die Geschäftsbücher schauen. Je nach Branche, je nach Unternehmen gibt es da große Unterschiede, wie die Konzerne aufgestellt sind. Aktuell steht der DAX bei 18.266 Punkten.
Und wer gehört zu den großen Gewinnern?
Wie schon seit geraumer Zeit sind das Aktien von Rüstungskonzernen, Rheinmetall in der ersten Börsenliga, die Aktien von Hensoldt in der zweiten Reihe am Nachmittag fast 10% im Plus. Und auch Autowerte sind heute gefragt. Viele Hersteller versuchen derzeit mit hohen Rabatten den Absatz von Benzinern und von Dieselfahrzeugen anzukurbeln. Das muss man so ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass die Subventionen auf E-Autos sukzessive zurückgefahren werden. Das merkt man auch in den Absatzzahlen. Und aller Euphorie um die E-Autos zum Trotz mit Verbrennerfahrzeugen lässt sich nach wie vor wirklich gutes Geld verdienen. Die Gewinnmargen in diesem Bereich sind deutlich höher als bei den Elektrofahrzeugen. Und von daher versucht man jetzt auf diese Art und Weise noch ein bisschen Geld hineinzukommen. Man merkt einfach hinten und vorne, die Autoindustrie hat zu kämpfen. Der Wandel in der Automobilindustrie ist sehr, sehr radikal und er kostet einfach auch sehr, sehr viel Geld und geht nicht von heute auf morgen.
Die Exporteure werden wieder optimistischer. Was ist da der Hintergrund?
Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts. Und zwar deutlich mehr Branchen, vor allem viele Branchen, rechnen mit Zuwächsen. Da gehören die Nahrungsmittelproduzenten dazu, die Getränkehersteller. Aber auch im Automobilsektor wird die Stimmung wieder etwas positiver.
Und der abschließende Blick auf Anleihen Euro und Gold.
Der Euro mit einem $1,0835, die Umlaufrendite von 2,41 auf 2,39% gesunken und die Feinunze Gold kostet $2,177,65.
Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.